Moin Moin und herzlich willkommen zum Rückspiegel. Heute haben wir einen Gast und wer wissen will, wer es ist, bleibt nach dem Intro dran.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Da sind wir wieder, Lars.
Ja,
Du hast angefangen, mach gleich weiter.
Ja, mache ich. Wir haben einen Gast, wie angekündigt. Herzlich willkommen, Sascha vom Maschinenhort und auf Instagram Maschinenraum. Ich hoffe, das habe ich richtig wiedergegeben. Ihr habt auch einen sehr schönen Podcast, wie gesagt, Maschinenhort mit dem Johannes zusammen und ein paar mehr Details kannst du gleich selber noch erzählen. Einmal kurz noch Mackie, zwei, drei Worte und dann lassen wir unseren Gast mal was sagen.
Ja, du hast alles schon gesagt. Auch von meiner Seite herzlich willkommen an Sascha, an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann übergebe ich doch gleich das Wort an Sascha. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und freue mich hier zu sein. Ich hoffe, die Verbindungen halten und ja, freue mich aufs Gespräch.
Wir freuen uns auch. Wir sitzen alle nicht zusammen im Studio, sondern sind zugeschaltet über die Ferne. Aber das sollte klappen. Wir haben zumindest schon mal einen Probelauf für ungefähr 20 Minuten gemacht und jetzt gibt's den zweiten Anlauf. Wie üblich bei uns, wenn wir einen Gast haben, machen wir als allererstes einen kleinen Boxenstopp. Und dazu haben wir fünf Fragen, die wir auch jedem Gast. Das sind immer die gleichen Fragen für jeden Gast und ich stotter jetzt hier so ein bisschen rum, weil meine Fragen weg sind, die ich mir doch zuvor hier hingelegt habe. Lars, du musst kurz übernehmen. Bitte hilf mir.
Ja, na, die erste Frage ist, Oldtimer oder neues Auto?
Ja, also ganz klar vom Herzen her immer der Oldtimer, je nach Verwendungszweck, aber auch gerne mal das neue Auto, je anspruchsvoller der Verwendungszweck, dann gerne auch mal ein Leihwagen, aber wie gesagt, im Herzen immer in der Garage ein Oldtimer.
Siehst du, und ich muss immer ablesen und da kommt jetzt gleich die zweite Frage hinterher.
Oben ohne.
Offen oder geschlossen?
Oben ohne oder nicht? Also oben, heißt gar nicht oben ohne, sondern oben ohne oder oben offen? Was kannst du dir aussuchen, worauf du antwortest?
bei Gelegenheit oben offen und darum oder oben ohne. Also sprich, ja, ich bin ja so ein schöner Wetterfahrer und wenn du dann die Möglichkeit hast, Dach aufzumachen, ist das natürlich cool. Optisch muss ich sagen, gefallen mir geschlossene Autos und Coupés besser, aber wenn du so den Wind um die Nase sausen hast, finde ich, ist offen schon ganz gut.
Das heißt, die dritte Frage hat sich schon erübrigt, fahren oder doch lieber in die Garage stellen und nur anschauen, aber du bist eher so der Typ, der das Auto auch gerne fährt.
Ja, also ich fahre noch selbst und das auch gerne.
Nicht selbstverständlich heutzutage, hast
vollkommen recht. Also absolut bodenständig. Und ja, wie gesagt, bei schönem Wetter. Ich würde mich aber auch gerne mal trauen, das im Winter zu probieren, aber habe ich noch nicht übers Herz gebracht.
Die beste Strecke fürs Auto, wenn du unterwegs bist?
Die ohne Ampeln, am besten wenn dann mal ein Kreisverkehr mit wenig Verkehr, schönem Licht. Ich sehe da so Sommerabend, schöne Musik, einfach mal entspannen und dann reicht auch die Strecke von mir aus auch um die Stadt herum.
Am besten im Kreisverkehr, das hatten wir noch nie als Antwort. Die gefällt mir, die Antwort.
Nee, am besten keine Ampel und wenn, dann nur mal ein Kreisverkehr.
Ich habe das jetzt so verstanden, am besten die ganze Zeit im Kreisverkehr. Kann man ja auch machen.
Ja, bist du auch schnell wieder zu Hause, falls jemand anruft. Das kann ja auch mal passieren.
Das kann auch
dann kommt
passieren.
Die Frage, wo bist du eigentlich?
Das kann auch passieren. Na, ich habe da ja dann eher so im Kopf so diese Küstenlandstraße, die etwas kurvige.
Ja.
Bei 25 oder zwischen 22 und 28 Grad. Sonne ist noch mindestens anderthalb, zwei Stunden da, aber schon auf dem Weg nach unten. So, ne? Das ist ja, glaube ich,
und
das.
Und da dann noch einen schönen Kreisverkehr, das wäre ideal.
Und dann noch ein schöner Kreisverkehr, genau. Und wenn das, wenn das bei dir vor der Haustür ist, dann nur Chapeau.
Ich sehe das genauso vor mir, zumindest in einer perfekten Welt.
Ja. Letzte Frage, was verbindest du mit deinem Oldtimer oder mit einem Auto, was du mal gehabt hast, wo du, wenn du überhaupt eine besondere Verbindung halt da spürst?
Es ist in jedem Fall immer eine emotionale Verbindung, die so zwischen frisch verliebt und völliger Abneigung doch mal hin und her schwankt. Aber es ist auf jeden Fall immer eine emotionale Verbindung und die schon seit meinem ersten Auto. Also es waren immer alte Autos.
da hat man die, damals waren die einfach nur alt und billig, irgendwann wurden es dann Oldtimer, aber die, sowohl die Freude als auch der Ärger sind geblieben.
Völlige Abneigung, da kommen bei mir jetzt schon gleich Bilder in den Kopf. Was für Abneigung hast du, welchem Auto gegenüber und warum?
Also ich hatte, also mein erstes Auto war ein Passat, Baujahr 86. Muss man wissen, ich habe 98 einen Führerschein gemacht. Der hat damals 300 Mark gekostet und das Ding ist halt auch ständig stehen geblieben.
Okay.
Der war so ganz cool, aber trotzdem, also wirklich, wenn ein Auto dich einfach im Stich lässt, das führt dann schon mal dazu, dass man da in so kurze Diskussionen mit dem Auto einsteigt, das, ohne eine Antwort zu erwarten.
Das kenne ich allzu gut. Ja, das waren auch schon unsere 5 Fragen vom Boxenstopp. Und ich würde sagen, bevor wir in unsere Zeitschriften, Zeitungen einsteigen, die wir mitgebracht haben, erzähl doch noch mal ein bisschen was über dich. Denn ich kann ja sagen, wie bin ich auf dich oder wie sind wir auf dich überhaupt jetzt aufmerksam geworden? Auf der einen Seite, ja, gibt es den Podcast. Den habt ihr relativ frisch. Ihr habt jetzt, ich glaube, 13 Folgen, wenn ich richtig mitgezählt habe, am Start.
Kann hinkommen, ja.
Aber du hast ja davor bereits auf Instagram eine Karriere hingelegt, nämlich mit dem Maschinenraum. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist, was du da machst?
Ja, also Instagram mache ich schon relativ lange und wie viele andere auch, habe ich irgendwann mal von diesem Privatkonto ein zweites Konto abgespalten für so dieses Thema Autos. Und mir ist immer aufgefallen, du hast halt auf der einen Seite viel Show, also sprich, jeder zeigt immer das Auto im perfekten Licht. Es ist immer alles top, es läuft immer alles gut. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war so dieses ganze Thema Humor und Ironie. Also auch dieses eigene Hobby mal nicht ganz so ernst zu nehmen. Sich selber vielleicht auch nicht. Und dann einfach mal zu schauen, wie sowas funktioniert. Und das, muss ich sagen, habe ich vor ungefähr einem Jahr dahingehend umgestellt. Das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Also sprich, die Reichweite ist dadurch extrem gestiegen und es ist, ich sag mal, immer mal geremixter Fremdcontent. Es sind aber auch immer mal meine eigenen Videos dabei. Ist eine recht gute Mischung. Und für mich ist das einfach so ein Ausgleich. Und wenn irgendwer mir schreibt, ich muss gerade laut lachen, dann ist das Ziel schon erreicht. Also mir muss keiner sagen, boah, geiles Auto, das möchte ich auch haben. Sondern, also dafür habe ich auch nicht die richtigen Autos. Aber wenn es die Leute mal zum Schmunzeln bringt und das Hobby ein bisschen lockerer macht, dann ist das schon das, was mir Spaß macht.
Also ich gehöre definitiv zu denen, die laut auflachen. Du scheinst ein großer Fan von Miami Vice zu sein. Es kommen immer wieder so Schnipsel von Don Johnson mit richtig coolen Sprüchen dazu. Also ich finde es großartig, wer den Kanal noch nicht kennt, der Maschinenraum, unbedingt reingucken. Ich finde es wirklich
gerne rein.
Echt cool, was du da machst.
Kostenlos, völlig kostenlos. Schaut rein.
Aber nicht umsonst. Kostenlos, aber nicht umsonst.
Nicht umsonst.
Ganz im Gegenteil zu unseren Zeitschriften, die wir mitgebracht haben. Die werden alle irgendwo was gekostet haben. Und Lars, wie wollen wir es machen? Wer fängt an?
Ich fange an.
Lars.
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich damit gerechnet, dass du sagst, dass du anfängst.
Na, den Gast anfangen lassen ist nicht fair, ne? Weil du hast wahrscheinlich so wie ich auch dir mal eine Folge angehört von uns vorher oder wie auch immer, ja. So bin ich auch mal in den Maschinenhort reingegangen, habe mal euch beim Plaudern zugehört, aber deshalb ist man ja trotzdem dann noch nicht so ein Thema, ja. Also meine Zeitung der Wahl dieser Woche bei der 47. Folge vom Rückspiegel ist der Klassik Autobild. Und zwar für 5,90 Euro, ist ja günstig, zweites Heft in diesem Jahr, Februar 2025. Und ich hatte schon die Oldtimer Markt in der Hand, weil mich da was getriggert hatte auf der Startseite, was ich jetzt tatsächlich nicht mehr weiß.
Hat dich aber, sehr nachhaltig getriggert.
Hat mich sehr nachhaltig getriggert. Naja, das sind ja kurze Impulse. Ne? Aber dann habe ich gesehen, dass wer ist der wahre Klassiker? Also sie haben ja diese 1.000-Euro-Challenge da ins Leben gerufen, also ein Fahrzeug, was eben 1.000 Euro Kosten maximal verursachen soll. Und diese Serie scheint jetzt zu Ende zu sein oder die ist zu Ende. Und da war ich dann doch neugierig, was es da so für Fazite gibt bei diesen Fahrzeugen, weil das ja alles Autos sind, die sich jeder, sage ich mal, nach der Lehre vielleicht oder sogar während der Lehre, wenn man jetzt irgendwie Autoschrauber ist oder so, dann kann man sich so ein Auto auch schon während der Lehre leisten. Das finde ich irgendwie spannend, dass man ein cooles Auto haben kann, was da nicht die ganzen Chiki-Miki-Sachen hatte jetzt vielleicht, also so Spurhalteassistent und Tempomat zum Teil schon, zum Teil nicht, aber zumindest kein Abstandsautomatik und so weiter. Das haben die Autos in der Regel noch nicht.
Aber wie schade, dass die Serie vorbei ist.
Aber die sind alle ganz cool, bitte?
Ich sag, wie schade, dass diese Serie vorbei ist. Ich finde die nämlich total super und ich glaube, die funktioniert auch richtig gut, diese bis 1000 oder 1500 Euro Serie.
Ja, bis 1000 ist es eigentlich, aber sie sind da mit ein paar Autos, sind sie dann drüber, ja genau. Und dann ist die, ja genau, da also unsere 1000 Euro Autos müssen gegen bekannte Vorfahren ran. Wer ist hier der wahre Klassiker? Also die haben jetzt in diesem Fall hier haben sie eben Autos miteinander verglichen und haben sie den NSU RO 80, den ich schon kenne, aber den sieht man ja nicht auf der Straße, muss man sagen. Ne?
Oh, doch.
Gegen den Audi 80.
Doch.
Gegen den Audi 80. Ja, aber ein Audi 80 ist ja schon...
Nee, wenn du mich fragst, ich habe mehr RO, NSU RO gesehen als Audi 80. Du siehst keinen Audi 80 mehr. So.
Ich schon, mein Nachbar fährt ein.
Und ich sehe den NSU, weil er bei mir drei Straßen weiter vor der Tür steht.
Ja, Sascha, hast du auch einen NSU oder einen Audi 80 um die Ecke? Nee, ne?
NSU ist für mich so ein klassisches Oldtimer-Treffend-Auto, meist mit älteren Herren. Und Audi 80 ist immer, wenn ich mal so Suchen eingebe bei Kleinanzeigen, ich sage Autos bis Baujahr 90 bis 2000 Euro oder so, da hast du ganz viele und auch die Cabrios sind nicht so richtig teuer. Und ich wundere mich immer, dass die sich nicht so entwickeln. Ich finde die eigentlich ganz gut, aber nicht so gut, dass ich mir einen kaufen würde.
Aber ja, ich glaube, das ist ein bisschen Qualitätsproblemchen. Also der Audi 80 Cabrio, oder der heißt ja nicht Audi 80 Cabrio, sondern der heißt ja Audi Cabrio, ne?
Genau.
Warum auch immer das gemacht wurde. Das ist eigentlich schon ein vollwertiges Cabrio. Also wenn man jetzt schön Wetterfahrer ist, dann ist das schon ganz gut. Aber auf der anderen Seite sind die natürlich jetzt auch nicht so mega motorisiert, ne? Oftmals. Und das ist alles so ein bisschen so semi-faszinierend, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund. Also da gibt's dann... Ja, also weiter geht's hier in der Reihe hier. Also dann haben sie den Citroën AX gegen die Ente, also gegen die 2CV antreten lassen. Ja.
Aber nicht mehr in der 1000-Euro-Challenge, oder?
Doch, in der 1000-Euro-Challenge.
Eine Ente für 1000 Euro? Dann ist die aber...
Ja,
dann ist sie verlebt. Eine Ente kriegst du nicht mehr zu dem Preis.
Nee, schwierig.
Ist schon lange vorbei.
Aber die ist halt
dann aufwägen vielleicht.
Ja. Ja, aber wir haben auch einen Saab 900 drin und einen Saab 9-3. Haben sie hier mit reingenommen. Und dann Volvo 66, den man super, super selten sieht. Also ich habe den, glaube ich, nur einmal auf einer Oldtimer-Messe gesehen. Gegen den Volvo 262, der einmal weniger super selten. Also ein weniger super, also auch super selten, aber nicht super, super selten. Das ist, wir haben ja Bild hier, wir machen bei Instagram dann auch wieder Fotos rein, aber dann könnt ihr das immer so.
Das können wir gerade nicht sehen.
Jetzt das ist es weg.
Gerade noch geklappt.
Ja, jetzt sehe ich es.
Ja.
Okay, aber nur mal zum Vergleich, das heißt auf der rechten Seite sind Autos, die sozusagen früher mal billig waren und links die, die es jetzt zu dem Preis gibt, weil auch ein Roh 80 kriegst du ja nicht für 1000 Euro.
Ja, stimmt, gutes Argument.
Na, also das sind ja Autos, die...
Nein, das sind die Autos, also die hatten vorher, hatten sie die, die rechts sind in dieser 1000 Euro Challenge drin und haben jetzt eben... Also unsere 1000-Euro-Autos müssen gegen bekannte Vorfahren ran.
Ja, okay.
Ah, okay.
Das ist der wahre Klassiker. So, das ist die Story hier. Genau.
Und dann
das
ist der O80 der Vorfahre von was? Vom Audi oder wie?
Audi 80. Ja, genau. Okay. Die haben sich das da wohl
abgeguckt. Okay.
Aber ich glaube, sie haben andersrum abgeguckt, ne?
Wie auch immer. Und wer gewinnt die Challenge?
Ja, es gibt da keinen wirklichen Sieger, sondern die machen immer so einen einzelnen einen Vergleich oder ein Fazit. Gibt es nochmal so ein Fazit, wo da ein bisschen was geschrieben wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Goldmedaille gibt oder eine Tribüne oder also ein Treppchen oder wie auch immer, sondern die werden miteinander verglichen, auch was sie miteinander zu tun haben und wer dabei wem abgeguckt hat oder wie auch immer und was so was die Vorfahren der 1000-Euro-Autos so für Inspirationen oder Details in das nächste Auto reingeführt haben. Ne? Also es geht um die, zum Beispiel das Dreiecksfenster hinten von der Ente, also von der C2CV, so heißt sie ja, dann zu dem AX rüber. Das haben sie wohl adoptiert und auch so ein bisschen den oberen Bereich. Der ist ja sehr eckig. Die Ente ist ja auch nochmal rund, ne? Das wissen wir ja alle. Und der andere ist dann im Vergleich relativ eckig. Und so eine Sachen hat man dann übernommen. Fahrwerk ist wohl vergleichbar. Zum Beispiel und so ist es bei dem 900 und den 9-3 ist es eben auch so, dass dann viele Designelemente übernommen worden sind, also so vorne die Schnauze ist zwar ein bisschen flacher geworden, aber man hat noch diese vier einzelnen Bereiche im Kühlergrill, die hat man beibehalten, hat die nur ein bisschen so verschoben im Prinzip und so eine Geschichte, ne? Oder Radlauf gleichgelassen, Lenkräder vergleichsweise von der Optik her und so hat man dann ja so den Übergang gehabt und dann vom 66 zum 262C das kann man ja immer diskutieren, ob das hängt oder nicht hängt, der Vergleich, aber auf jeden Fall haben sie wieder alle Fahrzeuge schön im Detail durchgenommen, haben ein bisschen Anekdoten dazu und ich finde ihn ganz lesenswert und ich wollte nochmal auf diese 1000-Euro Geschichte auch hinweisen, das ist eigentlich eine schöne Serie und
ich soll die mal weitermachen. Ich finde das gut.
Dadurch, machen dann ein gutes Thema.
Die Idee ist ja super, ja, hoffe, ne? dass man so günstige Fahrzeuge halt nimmt. Du hast ja quasi auch, Sascha, so eine eigene 1000-Euro-Challenge. Zumindest habe ich bei dir mal ein Reel gesehen. Da hast du gesagt, kauf dir keine Winterreifen, kauf dir ein Cayenne. Also ist vielleicht keine 1000-Euro-Challenge, ja. Aber geht ja so in die Richtung, ne?
In dem Fall war es wirklich eine 2500-Euro-Challenge. Und ich habe, also das entstand auch aus so einem Reel, wo sich die, auch da wieder Don Johnson mit seinem Kumpel unterhalten, die halt eben sagen, irgendwie 8 Vorbesitzer, Motor ölfeucht, kein Scheckheft. Und dann sagt er, ja, aber die Farbkombination ist einfach geil. Ja. Ja, und da sind wir wieder bei diesen Emotionsproblemen. Bei dem Cayenne war das genauso. Das ist ein Porsche-Manufakturauto gewesen, Erstzulassung Mailand, dunkelgrün, innen grau, bestickte Sitze, wirklich ein schönes Auto. Der ist dann einfach mal auf die schiefe Bahn geraten und ein Kumpel hat den verkauft und hat gesagt, ich will den auch nicht auseinanderreißen. Und ich habe gesagt, dann nehmen wir den und dann wird der irgendwann gerettet. Und das ist jetzt das Projekt für dieses Jahr. Der steht noch vorm Haus und wartet.
Ich muss dir sagen, was die Farbe angeht, da gibt's leichte Farbdifferenzen im Lackbild. Ja, also die Front sieht ein bisschen anders aus vorne, die Stoßstange, als die Motorhaube zum Beispiel. Aber die Farbkombi finde ich sehr cool.
Ja, aber wenn man 2 aus 11 hat, weiß man ja, Hauptsache nachlackierungsfrei. Und das ist er. Er ist zwar zum Teil auch lackfrei, aber zumindest auch nachlackierungsfrei. Voll im Erstlack.
Dann würde ich mich ja echt mal freuen, wenn Jens mit seinem Lackschichte-Messgerät einmal rumgeht ums Auto. Da wird er seine Freude dran haben. Der findet mit Sicherheit
irgendwas. Zeigt also 5 bis 8.
Aber sehr cooles Projekt.
Da, naja, mal schauen.
Bin ich gespannt, was damit passiert. Was du dann auch mit vorhast. Auf alle Fälle musst du dir die weißen Alufelgen runtermachen.
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich habe übrigens gerade, wo du sagtest, eben Vergleich Saab, ich habe auch mal einen ganz späten 900er Saab gehabt, aus der Zeit, wo ihn keiner haben wollte, nämlich dieser auf Basis, ich glaube, das war Opel, wie so ein Opel Omega, als die zusammengearbeitet haben. Das Ding ist auch heute noch, glaube ich, total unbeliebt. Ich habe den aber mit 350.000 Kilometern damals gekauft, irgendwann Anfang 2000.
Also gut eingefahren.
Der ist ein Jahr problemlos gefahren und habe ihn wieder verkauft. Ich glaube, jeweils für 800 Euro. Also manchmal muss man auch Glück haben.
Ja, aber das zeigt halt, dass diese 1000-Euro-Challenge gar nicht so realitätsfremd ist, sondern dass das echt eine gute Sache ist. Und das machen wahrscheinlich mehr Leute, als man denkt. Und es ist ein sehr guter Einstieg, um in dieses Hobby reinzukommen.
Absolut. Darum finde ich das auch so spannend, weil du selber auf Ideen kommst von Autos, die du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast.
Ja, das kann man auf jeden Fall schon mal bei dieser Ausgabe auch sagen. Also den AX zum Beispiel, den kenne ich zwar, aber wenn mich jetzt einer nach einem günstigen Kleinwagen gefragt hätte, der ganz günstig ist, dann wäre ich jetzt Citroën AX, der wäre mir niemals aufgepoppt in meinem Kopf. Ne? So an Saab denke ich sowieso immer und Volvo auch, weil ich da irgendwie eine Neigung zu habe. Ich mag Volvo, also insbesondere ja. Volvo. Und
ich glaube, du hast es schon mal erwähnt.
Ja, kann sein, ja.
Es gibt jemanden, der Audi nicht, der Volvo nicht mag. Also es gibt, also Volvo ist doch so eine richtige, ist doch so ein absoluter Sympathieträger, oder? Finde ich. Volvo mag jeder.
Ja, nee, ja, Volvo ist eher neutral, glaube ich, in der Masse ja. wird er neutral bewertet und wenn man dann sagt, ist er schön, ja, zu eckig, aber trotzdem noch neutral und ich glaube, die Masse kann damit leben, wenn sie ein Volvo fährt. Aber es ist nicht so, dass man ich glaube nicht, dass viele Leute, also eine richtig große Fanbase hat Volvo jetzt nicht, außer es ist halt ein Lehrer oder
jetzt werden oder hier ein Förster. Paar Stereotypen bedient, ja.
Ach, schon ein Lehrer.
Also ich mag Volvo, ich finde die gut.
Ich auch, ja.
Ich glaube, wir sind uns einig, wir mögen Volvo, aber zu deiner Frage zurück, ich glaube, du hast gerade eben einen Podcast erwähnt mit zwei anderen Protagonisten. Der eine, der mag Volvo und ich glaube, der andere mag Volvo nicht so sehr. Aber da können wir ihn ja vielleicht bei Gelegenheit nochmal fragen.
Mach das mal.
Was ist mit Subaru, wenn wir schon bei Lehrerautos sind? Ist aber auch ein gutes Winterauto. Also ich glaube, es gibt den einen oder anderen Subaru sehr günstig. Allrad, ja. Solide Technik, gutes Winterauto.
Von der Technik her, ja, aber nicht so begehrenswert, oder? Ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt kommt gleich wieder einer um die Ecke und sagt Subaru Impreza. Das ist dann doch schon ein begehrenswertes Auto. Aber jetzt mal die Brot- und Butter-Autos, kannst du mich nicht hinterm Ofen vorlocken.
Der Forester.
Habe ich auch
gerade gedacht. Genau, also wenn du irgendwo in Bayern unterwegs bist, wo es ein bisschen höher ist, fahren die ein oder anderen Landwirte gerne Subaru. Also,
ja, da findest du aber auch
einen Lada Niva
und das macht den nicht zum guten Auto.
Nee, das ist beim Lada Niva also vollkommen ausgeschlossen.
Ja. Naja, das ist, in der Schweiz sieht man die auch viel. Dann gibt es Länder, wo die beliebter sind. Also Australien gibt es viel Subaru. Und auch in Amerika gibt es den einen oder anderen Subaru eher mal. Also die haben den eher auf dem Zettel. Und dann gibt es und UK auch ein bisschen, aber Schweiz eben auch viel wegen den Bergen, wegen der Allradtechnik und so weiter. Aber es ist halt auch eigentlich ein solides, gutes, ein gutes Winterauto, wie ein Cayenne oder Cheyenne halt, ne?
Absolut, super, Top-Winterauto. Sparsam, Vernunftauto, kann man sagen.
Absolut, ja. Aerodynamisch.
Ja.
Viel Platz, familientauglich. Genau.
Ja, und auch ein Auto auch bei Instagram, total beliebt. Also erste Serie Cayenne finden alle schön, nicht. Der kommt noch, der hat noch seinen großen Moment.
Aber ich finde, man kann aus dem viel machen. Also es gibt ja so ein paar Sonderserien, oder gab es ja von dem, mit Anbauteilen und was weiß ich, Ersatzrad hinten auf dem Kofferraumdeckel, wollte ich schon fast sagen, hinten auf der Heckklappe. Also man kann den schon gut aufbrezeln. Also ein Eyecatcher ist er auf alle Fälle.
Und die ersten haben ja tatsächlich die gleiche Basis noch wie der alte Touareg und auch, ich glaube, der Q7.
Genau.
Die noch wirklich gesagt haben, im Lastenheft stand, sollte auch Offroad-fähig sein, nicht mehr so wie die späteren. Und du hast natürlich im Moment eine Phase, wo die Dinger kaum was kosten. Du kriegst die günstig, du kriegst auch noch den einen oder anderen guten und hast dann natürlich noch genug übrig, um zu sagen, jetzt individualisiere ich mir den. Und ich kenne bisher noch keinen Porsche, der dann irgendwann komplett im Keller verschwunden ist. Also 944 wollte halt vor 15 Jahren auch kaum einer haben. Und ohne jetzt zu sagen, es wird mal ein Riesenklassiker, aber du siehst auf den Treffen immer mehr Cayennes. Und ich war gerade letztes Wochenende auf diesem Fat Ice Race in Zell am See. Und da waren tatsächlich viele, also sowohl als Trailer, Zugfahrzeuge, als auch umgebaut. Also das wird langsam.
Ich glaube auch, dass das was wird, aber man darf auch nicht vergessen, die haben eine ganz andere Stückzahl als ein 944 vor 15 Jahren oder so. Ne? Also dadurch, dass es halt sehr viele gibt, kann es unter Umständen einfach auch länger dauern, dass sie irgendwie begehrenswert werden oder auch im Preis dann halt steigen. Und davon abgesehen, technisch ist es echt eine Herausforderung. Ne? Also fängt bei den Steuergeräten an und hört beim Motor noch lange nicht auf.
Ist richtig und du hast ja eben schon gesagt, es gibt viele Versionen, aber die meisten wurden irgendwann komplett verbastelt. Das Angebot an schlechten Cayennes ist enorm gut.
Ja.
Ja, also das ist darum, da werden ganz viele sterben, was dazu führt, dass du viele Ersatzteile kriegst und wenn man so ein paar Dinge hat, auf die man achtet, dann kann man zumindest sich, kann man schon mal ein paar Kopfschmerzen ausschließen. Aber klar, also es gibt einfachere Autos zum Erhalten.
Eigentlich musst du zwei kaufen. Einen guten und einen zum Ausschlachten.
Ja, habe ich ja. Ich habe einen guten und einen zum Ausschlachten und jetzt bräuchte, also, und jetzt will ich aber aus dem zum Ausschlachten auch noch einen guten machen. Ich weiß noch nicht, ob das klappt.
Okay, das könnte eine interessante Geschichte werden. Dann kommt noch ein dritter dazu. So ein richtig schlechter. So richtig, richtig schlecht.
Das sage ich nicht. Ich weiß nicht, ob meine Frau den Podcast hört.
Das sagen wir ihr nicht. Hier hört ja sowieso keiner zu. Warum? Wir sind ja unter uns.
Genau, genau.
Von wegen. Sehr cool. Ja, was hast du denn noch in der Autobild drin?
Autobild-Klasse. Eine Autobild ist nochmal 40 Jahre BMW M5.
Als sie noch
das leicht ist natürlich waren. Gar nichts mehr günstig, aber nee. Einfach sehr schön. Ne?
Voll.
Fünfer, ein M5 finde ich gut. Und dann, ja, das ist eigentlich das Hauptthema. Also das ist am meisten drüber drin. Und dann ist natürlich wieder ein Anzeigenbereich ist drin, der immer drin ist. Und noch ein bisschen, wo war was denn hier? Genau. Stille Revolution, der Mazda Luce R130. Da ist ein Artikel drin. Das ist ein wunderschönes Auto, wie ich finde, den ich auch so gar nicht auf dem Zettel hatte. Euch zeige ich nochmal ein Bild.
Ja, zeig mal. Der sagt mir nichts.
Den habe ich auch nicht auf dem Zettel.
Ne, ist ein Coupé.
Aber schön.
Ja, wirklich schönes Auto. Coupé hat keine B-Säule. Macht ihn dann dadurch nochmal ein bisschen eleganter und sportlicher, wie ich finde. Das hat ja auch bei Mercedes immer gut geklappt. Und ja, irgendwie ein cooles Auto.
Sieht aus wie eine Lancia Fulvia.
Ja, hatte ich auch gedacht. Ist auf jeden Fall wie ein Italiener.
Ja, genau. Sehr italienisch angehaucht und da ist nochmal ein schöner Artikel drin. Das Auto hatte ich auch nicht auf dem Zettel, kannte ich auch so. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schon mal gesehen habe. Muss ich gestehen und von daher ja, schauen wir mal. Ob wir die dann, jetzt gehen ja die Oldtimer-Messen los, ob er dann irgendwo mal bei einer Oldtimer-Messe werde ich dann drauf achten. Ja, dann haben sie nochmal Felgenreiniger im Test, da habe ich aber noch gar nicht geguckt, wie wer abgeschlossen ist. Ich komme ja so ein bisschen aus diesem Chemiebereich, aber ich habe noch gar nicht geguckt, was da ist. Die sind aber auch immer, ja, die sind mal so, diese Tests. Ne?
Das ist also ja aber für Oldtimer-Fans ist es ja eh vollkommen egal, Felgenreiniger hin oder her, wir schrubben ja eh mit der Zahnbürste. Also wir gehen ja nicht mit Chemie daran.
Also Felgenreiniger, muss ich sagen, nutze ich wirklich nicht.
Benutzt keinen Felgenreiniger?
Nee, also auch, weil ich einfach denke, das Zeug ist so aggressiv. Ja, wenn das dann so lila wird und du stehst dann da irgendwo vor der Waschbox, ich traue der Sache bei so älteren Autos zumindest nicht.
Hm. Bei einem Leasing-Auto wäre es mir egal. Das ist nur der Indikator da drin, also der macht eigentlich, okay. Der macht nichts. Ne?
Ich sage jetzt also, nicht den Hersteller, aber ich habe mal Insektenreiniger als dieses Vorbehandlungszeug auf das Auto meiner Frau gesprüht vorne und dann stand er vor der Waschbox und die Frau vor mir hat ihr Auto nicht mehr gestartet bekommen. Und somit stand ich 10 Minuten, eine Viertelstunde vor dieser Waschbox.
Ja,
und
okay.
Das Zeug hat sich das schön eingebrannt. Seitdem nutze ich das nicht mehr oder erst dann, wenn ich schon reingefahren bin. War nicht so schön.
Also beim.
Nee, man sollte ihn auch nicht zu lange, das sollte man auch nicht, also tatsächlich so 10 Minuten ist so die Grenze eigentlich. Also
ja.
Aufsprühen, 4-5 Minuten einwirken lassen, abspülen, ja.
Also Felgenreiniger benutze ich schon, aber brauchst du eigentlich nicht, wenn du ganz normales Shampoo halt benutzt. Die Felgen sind ja nicht so dermaßen dreckig, dass du das nicht runterbekommst. Da reicht auch das normale Autoshampoo oder ein Allzweckreiniger. Aber trotzdem, ich find's gut, wenn solche Tests halt auch immer in den Zeitungen mit drin sind, weil es ja doch entsprechend einem weiterhilft als Ratgeber.
So ein bisschen eine Orientierung, ja, genau. Da sind die üblichen Verdächtigen sind da drin und auch die üblichen Verdächtigen haben da gewonnen.
Perfekt.
Habt ihr bei so Reinigern so einzelne Dinge, die ihr da gut findet, oder seid ihr da komplett markentreu und sagt, ich nehme nur alles immer von XY und oder ist das querbeet?
Also bei Reinigern ist es bei mir so, dass es querbeet ist. Also das, was ich gut finde, nehme ich halt und ist mir vollkommen egal, welche Marke das ist. Aber ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit Detailing, wie es so schön heißt. Also sprich Lackaufbereitung, Lederaufbereitung, und so weiter und so fort. Und da, was die Polituren angeht, bin ich auch offen, aber nicht, was die Maschinen angeht. Also da bin ich ein Fan, okay, von einer Marke, die akkubetriebene Maschinen auf dem Markt hat und die eigentlich auch nur für den Profibereich sind. Die kriegst du jetzt nicht im Baumarkt. Und da habe ich eine große Auswahl. Also da schwöre ich drauf. Und ich mache das ja nicht gewerblich. Also ich mache ja nur mein Auto entsprechend, bereite ich auf. Also von den Produkten her nicht, aber von den Maschinen her schon. Und bei Lederpflege bin ich auch einer Marke sehr stark verbunden.
Ja, da bin ich echt Amateur, da muss ich mal besser werden. Ich bin so ein Außenpfleger und mache innen zu wenig. Und gerade was das Leder angeht bei den Autos, wenn die so ab 20 Jahre alt sind und das so ein bisschen austrocknet, da muss ich mal, muss ich mich mal ein bisschen reinfuchsen.
Du, da kenne ich jemanden, der dir da gut weiterhelfen kann.
Da kann ich weiterhelfen, ja, das ja.
Ah.
Ich habe 29, 30 Jahre nichts anderes gemacht.
Okay.
Aber ich kann dir auf jeden Fall auch das gute Gefühl rückspiegeln, dass du da gar nicht alleine auf dieser Welt bist. Also Außenpflege, ja. Außenpflege hat auf jeden Fall eine höhere Bedeutung als die Innenpflege für viele Menschen, wobei man ja eigentlich drin sitzt und nicht draußen, ne? Also draußen sieht man ja nur kurz, aber das ist so, die Interieur wird immer ein bisschen mehr vernachlässigt als außen, ja. Ja, ich bin natürlich, ich bin schon ein bisschen markenfestgelegt, weil ich ja eben auch jahrelang für also das Lederzentrum war ja mal meine Firma und Colorlock, da habe ich natürlich dann nur Sachen von mir selber genommen fürs Interieur, ne? Und
das ist außen, schon mal ein gutes Zeichen.
Ja. Und außen, außen, ja, das sind eigentlich so die üblichen Verdächtigen an für sich, die da in Frage kommen, aber dann auch, also ich gucke dann ja auch mal in den Profibereich, weil ich mich da ja mehr mit beschäftige, so im Prinzip. Und da gibt es schon durchaus Unterschiede, nicht immer, manchmal wird auch nur anders gelabelt, damit das eben endkundentauglich ist, vom Labeln her, von den Gesetzgebern, aber oftmals gibt es schon Unterschiede, nicht nur in der Konzentration, auch von den Rohstoffen oder überhaupt von der gesamten Anwendung, weil dann halt noch ein zweiter Schritt dazu muss oder so. Und da gibt es dann schon Unterschiede, genau. Und da würde ich dann eher mal auf Profiprodukte zurückgreifen. Und da kommt es ein bisschen drauf an, worum es geht, ob es Reinigung ist. Dann ist man bei der Firma gut aufgehoben. Und wenn es dann um Polituren geht, ist man bei der Firma gut aufgehoben. Wenn es um PET geht, da und dann Versiegelung wieder woanders und so weiter und so fort, ja. Aber unterm Strich, ja. Und dann bleibt man schon immer so ein bisschen bei den gleichen Firmen, weil man dann auch, also das ist ja immer so eine Logik dahinter, ne? So wie eine Classic-Autobild ja auch ihre Logik hat, wie sie die aufgebaut haben, auch wenn die Oldtimer-Zeitschriften immer ein bisschen so vergleichbar sind, aber dann im Detail halt doch nicht. Und irgendwann fühlt man sich dann halt da zu Hause, ne? So, von der Aufmachung her, ja.
Wir beide haben uns übrigens darüber kennengelernt, ne? Also Lars und ich, wir haben uns auf einer Detailing-Messe kennengelernt. Du als Aussteller, ich als Interessierter. Und tatsächlich hast du mir dann weiterhelfen können mit einem Problem, was ich hatte mit meinem Sitz im Fahrzeug. Also da sitzt der richtige Ansprechpartner. Wenn du Unterstützung brauchst, weißt du jetzt, an wen du dich wenden kannst.
Hat der Cayenne hat Leder drin, oder?
Ja, absolut.
Weil du sagtest,
alles so beledert.
Graues Leder mit grünen
grün bestickte Porsche Logos.
Ah, so
ja, ist ja. Okay. Ja, vom Allerfeinsten. Und das Schöne ist, das Lenkrad ist zweifarbig, also sprich an der einen Seite abgegriffen. Das finde ich so richtig furchtbar. Das heißt, das muss ich als erstes machen. Ganz schlimm, ganz schlimm. Also wenn es eine Sache gibt, die ich gar nicht mag, dann ist es sowas. Aber das ist...
Schwarzes Lenkrad?
Nee, auch grau.
Nee, das ist halt auch so hellgrau.
Oh, ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ah. Danke.
Das ist ein längeres Projekt, offensichtlich. Ah, ja. Wird der Winter schon wieder vorbei sein für das Winterauto?
Ja, gehe ich von aus.
Also die Verbindung, die steht... machen wir weiter mit der nächsten Zeitschrift und ich kann jetzt schon mal spoilern. Wir haben jetzt zwei Zeitschriften, die wir hier im Podcast noch nicht hatten. Und Sascha, du bist unser Gast, wir nehmen dich jetzt in die Mitte, du bist der Nächste und kannst deine Zeitschrift einmal vorstellen.
Ja, sehr gerne. Also, ich hatte überlegt, ich nehme eine von zwei Zeitschriften, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und das eine war das Sunday Driver Magazine. Da sagtest du mir, Mickey, in der Vorbereitung, aber das hattet ihr schon.
Alter Bekannter von uns, ja.
Wirklich, Ja, finde ich klasse. Ist auch eine der wenigen Zeitschriften, die es so auf den, wie sagt man, Coffee-Table geschafft hat und da jetzt auch einfach liegen bleibt. Und das zweite Magazin, was ich schon lange verfolge, gerne auch lese und was auch so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, ist das Walter-Magazin. Und das liegt jetzt hier neben mir. Und passenderweise gibt es die jetzt exakt oder mehr oder weniger exakt seit 5 Jahren. Und ich habe die, ja, kann sagen, Jubiläumsausgabe. Und das ist, ich würde sagen, ein Best-of. Kostet 10 Euro. Soweit ich weiß, gibt es die nicht im Kiosk. Die musst du oder kannst du bestellen. Das funktioniert aber auch problemlos, auch über Instagram oder sonstige Kanäle. Und ich finde die sehr hochwertig. Die ist auch wirklich dick in dem Fall. Also du kriegst hier für 10 Euro wirklich was geboten. Und hat den schönen Nebeneffekt, dass sie ein Best-of wiedergibt. Das heißt, das sind einmal aus den bisherigen Ausgaben. Und ich muss jetzt mal kurz gucken. Es sind meiner Meinung nach ich muss gleich nochmal gucken, wie viele Ausgaben es inzwischen gibt. 23, die 23. Ausgabe in den 5 Jahren. Und du hast eine gute Mischung aus Lifestyle, Autos, Uhren, Urlaub. Dann ist hier was über Kulinarik, nenne ich es jetzt mal drin. Also es ist schon ein Magazin für den etwas exquisiteren Geschmack, nennen wir es mal. Walter Röhrl findet natürlich auf vielen Seiten statt. Ich weiß nicht genau, wie der Bezug von ihm zu dem Magazin ist. Ich glaube, er findet es ganz gut, dass es das gibt, ist aber jetzt nicht irgendwo dort direkt ins operative Geschäft in irgendeiner Form eingebunden. Und wir haben unter anderem hier Strecken, die sich dem Porsche GT3 beschäftigen, also auch der Evolution des Porsche 911 GT3 ist natürlich eine ganz spannende Sache. Es sind aber auch, ist eine Alpine A290 drin, also sprich ein Elektroauto, was eigentlich gar nicht reinpasst. Wir haben die schönsten Fotos auf mehreren Seiten und auch mal eben Strecken, 5 Seiten über 5 Speichenfelgen, die in die Automobilgeschichte eingegangen sind. Dafür nehmen die sich eben auch 5 Seiten Zeit, weil die Bilder halt groß sind. Es ist auch, und das finde ich immer interessant, ist eine ganz schöne Auswahl an Werbung drin. Also nicht die üblichen Verdächtigen. Wenn es gerade auch um das Thema Uhren geht, dann ist jetzt nicht irgendwie Breitling drin, sondern es ist halt in dem Fall mal Sinn drin. Also sprich auch die etwas kleineren Firmen. Das fand ich sehr gelungen. Und auch die Haptik des ganzen Magazins passt dazu. Ich bin kurz davor, mir hier so ein Abo zu besorgen, weil es mir wirklich gut gefällt. Das ist so ein Highlight, wo du sagst, die würde einem wehtun, wegzuwerfen. Dafür ist die einfach zu schön. Die landet dann im Schrank. Und ich finde, da gehört sie auch hin. Also man merkt, dass da viel Herzblut drin steckt und dass das kein Magazin ist, was sie machen, um zu sagen, wie kriegen wir die meisten Anzeigen. Das finde ich sympathisch.
Ja, wie beim Sunday Driver auch, ne?
Genau das. Ja.
Gleicher. Gleicher
Spirit.
Gleicher Spirit, genau.
Und ja. Sie ist natürlich sehr Porsche-lastig, wie der Name schon verrät. Aber du hast gesagt, nicht nur, ne? Also finden sich auch andere Artikel drin. Hast du denn was zum Cayenne gefunden? Ja. Oder sind das dann tatsächlich
komischerweise nur so nicht. Komischerweise nicht. Also es ist relativ wenig auch zu den modernen in dem Fall da. Und ich finde, ja, Porsche-lastig mag sein. Ich finde aber nicht, dass es jetzt großartig hier auffällt. Also auch wenn man sagt, zur Alpine hier ein großer Beitrag drin. Mercedes ist einiges drin. Ich finde, das ist schon relativ ausgeglichen. Du hast auch 75 Jahre Abarth da drin. Wenn man es jetzt nicht weiß, würde ich jetzt nicht sagen, dass man direkt in Verbindung sagt, zieht zu Porsche. Was ich gut finde.
Ja, finde ich auch sehr gelungen. Porsche-Magazine gibt es ja auch speziell, die sich nur mit dem Auto beschäftigen. Also fängt bei Porsche selber an mit dem Christophorus-Magazin, was du dann wahrscheinlich jetzt als Porsche-Besitzer auch zugeschickt bekommst. Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist. Früher war ja, das
als
ja
als Cayenne-Besitzer kriegst du die ADAC-Motorwelt.
Die kriege ich tatsächlich auch, beziehungsweise die darf ich mir im Supermarkt abholen, hatten wir letzte Folge gehabt. Ja. Aber Christophorus war früher so, dass wenn du bei Porsche registriert bist, also sprich dein Auto da mal in die Werkstatt gebracht hast und die wissen, dass du einen Porsche-Besitzer bekommst, dann kriegst du den immer zugeschickt. Mittlerweile gibt es den nicht mehr beim Porsche-Händler, wo man sich den einfach abholen kann.
Mhm. Also ich weiß nicht, wie man bei Porsche wahrgenommen wird, wenn man den Erstserien-Cayenne fährt. Ich glaube, auch wenn der als Auto der Firma ziemlich, ich sage jetzt mal, den Hintern gerettet hat damals, weil von den Dingern wurden halt wirklich viele verkauft, zu einer Zeit, als es denen, glaube ich, ganz gut getan hat. Aber ja, also ich maße mir jetzt nicht damit an, zu sagen, ach, du hast einen 911, cool, dann sind wir hier in einer Gang. Also ist schon eine andere Nummer. Aber darum habe ich ihn auch nicht gekauft.
Aber trotzdem musst du mit dem definitiv mal beim Porsche-Zentrum vorfahren. Und wenn du dir bloß eine Tüte Gummibärchen abholst, wie auch immer, einfach bloß, ja. Freunde, guck mal, was ich hier habe.
Aber dann so mit richtig dicker Hose und sagen, ich wollte mir mal den neuen angucken, kann ich den mal am Wochenende mitnehmen?
Das ist doch schön. Ja selber. Das sind die besten 2500 Euro, die du jemals investiert hast. Also günstiger kommst du am Porsche übers Wochenende nicht ran. Das ist doch nicht verkehrt.
Ich würde die Reaktion würde mich schon interessieren, ne? Ob die dann sagen, können sie dann bitte gegenüber bei Lidl parken? Muss ja nicht hier vorm Haus stehen.
Sehr schön. Beim Porsche Magazin, wo wir gerade dabei sind, gibt's auch noch den Porsche Fahrer. Hatten wir auch schon gehabt, dreht sich auch alles komplett nur um die Marke Porsche. Hatte ich lustigerweise in der Hand gestern, als ich überlegt habe, was ich halt nehmen will, habe mich aber dagegen entschieden, eben weil du das Walter Magazin hast. Und das Walter Magazin haben wir ja auch schon des Öfteren mal in der Hand gehabt und haben überlegt, machen wir es oder machen wir es nicht. Hat sich einfach nicht ergeben, also deshalb freuen wir uns umso mehr, dass du das Walter-Magazin hier heute mitgebracht hast, was echt eine Bereicherung ist. Also für mich spielt es auch oder für Lars genauso eine Rolle, wie so ein Magazin aufgemacht ist. Das geht nicht darum, wie viele Seiten das hat, sondern dass es halt auch etwas ist, was man sich unter Umständen halt einfach dann tatsächlich in den Schrank legt und was nicht ins Altpapier wandert. Also gibt halt Zeitschriften, da sagst du, okay, hast du gelesen, fertig und dann weg. Und dann gibt's halt solche Sachen wie das Walter-Magazin oder auch Ramp Classic gab's damals. Das schmeißt du nicht weg. Das kommt in den eigenen Männerhort, dann, wenn man einen hat.
Ja, ich habe vor ein paar Wochen 3 oder 4 Kartons mit alten Oldtimer-Markt und solchen Dingen von meinem Onkel mehr oder weniger geschenkt bekommen. Da sagte ich, vielleicht liest du die ja noch. Das sind so Magazine aus den 80er, 90ern, die meiner Meinung nach nicht dafür gemacht waren, dass du sie wirklich dauerhaft aufbewahrst. Das ist heute zwar schön, die nochmal in die Hand zu nehmen, da reinzugucken und zu sehen, oh Mensch, da wurde der R129 vorgestellt und ich habe selber auch einen. Das sind natürlich Sachen, die sind schön zu lesen. Aber solche Magazine wie auch Walter in so einer Zeit, wo alle mal sagen, Print stirbt irgendwie aus, ich sehe das nicht so. Und das ist für mich auch so ein Gegenbeweis. Das sind Sachen, das stirbt nicht aus und es ist auch nachhaltig, weil du es aufbewahrst.
Genau. Und ja. Und das ist ja etwas, was wir schön hier auch mit vermitteln wollen, dass Print halt lebt. Wir haben, Lars, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, aber mittlerweile über 50 verschiedene Oldtimer-Magazine, Zeitschriften, Clubzeitschriften zum Thema Oldtimer hier vorgestellt. Und das, also wir haben ja auch selbst miterlebt, Sunday Driver hast du genannt, Fahrer Magazine ist zu nennen, dass es auch neue Sachen gibt, also die in den letzten 1, 2, 3 Jahren auf den Markt gekommen sind. Das ist halt, wie du sagst, Print lebt. Und das ist etwas, was wir halt hier auch unterstreichen wollen.
Sehr schön. Also ich glaube, man muss sich mehr Mühe geben, weil du halt diesen News-Aspekt, dafür brauche ich sowas heute nicht mehr. Dafür habe ich schnellere Medien. Aber um einfach mal eine 6-Seiten-Fotostory mir anzugucken, ist einfach auch mal Entspannung für die Augen, das nicht auf einem Handy anzuschauen, sondern das einfach mal in der Hand zu halten. Darum finde ich das gut.
Genau, und es ist halt auch so eine Erweiterung des Wissens, also nicht einfach nur News, wie du sagst, halt zu konsumieren, sondern das ist eigentlich ein Genussmittel. Es ist kein Konsummittel, sondern es ist ein Genussmittel, zumindest in meinen Augen. Ich weiß nicht, Lars, wie du das siehst, aber wenn wir uns eine Zeitschrift in die Hand nehmen, dann legen wir die auch nicht nach 2 Minuten
wieder halt, weg. Es ist halt wie diese Oldtimer-Reihe auch, es ist halt nichts Schnelllebiges, ne? Also es hat nicht diesen News-Charakter, schnell eine Hotline, eine
Headline,
Headline rauszuhauen und fertig und dann nur einfach schnell eine große Menge abzugreifen oder wie auch immer, sondern hier ist es ja so, dass die oftmals wie diese 1000-Euro-Challenge zeigt, da ist ja auch Leidenschaft dabei, sonst macht man so einen Quatsch nicht als Redakteur. Weil das bedeutet auch schon ein bisschen Arbeit für die und auch wenn sie recherchieren und das ist eben auch in dem Walter, neben dem, dass das Magazin auch von der Haptik her wertig ist, ist es eben einfach auch, das ist jetzt bei der Klassik Autobild nicht so, das ist schon eher so ein Zeitungsding aber das ist in der ganzen Autobild Serie, ja, ne? Also auch bei der Nicht-Klassik, die ist ja auch so ein bisschen mehr zeitungsmäßig, das ist halt den ihr Style. Aber deshalb ist es redaktionell trotzdem gut gemacht und eben nicht kurzlebig, sondern was für dauerhaft und was auch gut recherchiert ist und einfach auch dauerhaft Bestand hat, ne? Also was die heute über die 40 Jahre BMW M5 schreiben, das ist halt, das kannst du, wenn der 50 Jahre alt wird, kannst du das nehmen, brauchst nur noch die 10 Jahre dazu packen, weil die ersten 40 Jahre schon sauber recherchiert sind. Das ist das, was dann nachher auch nochmal den großen Unterschied macht. Und das findet man dann so in der Art nicht. Wobei es auch gute Online-Angebote gibt, die rein online sind. Also wir hatten neben den über 50 Zeitschriften auch schon Webpages, die einen guten Job machen, sehr guten Job machen und auch redaktionell was gut rausarbeiten. Oder wo Handwerker oder also Reparaturbetriebe und so weiter gesammelt werden. Zum Beispiel, ja, und so weiter und so fort. Also gibt eine ganze Menge Sachen. Aber Print ist auf jeden Fall, wenn es um Fachzeitschriften geht, ist es gar nicht vorbei. Und ich wohne ja in Göttingen. In Göttingen gibt es tatsächlich ein Geschäft, was sich auf Fachzeitschriften spezialisiert hat. Also wo man eigentlich sagt, die haben vor einem Jahr aufgemacht. Die gibt es immer noch, Gott sei Dank. Die haben auch den Walter da. Und die haben ganz viele Zeitschriften und Magazine, die also fachbezogen sind, also so total, also irgendwelche Nischen auch, also spezielle Sachen im Gärtnerbereich, spezielle Sachen im Angelbereich oder irgendwelche nur kleine Boote oder nur Zeitschriften über große Boote. Also die haben eine, das sind nur Superjachten drin. Es gibt eine Zeitschrift Superjachten. Und da reden wir also über Boote, die über 25 Meter lang sind. Die kosten alle irgendwas sechs-, siebenstelliges.
Gibt es da keine 1.000-Euro-Challenge?
Nee, da nicht.
Ja. Wäre
mal. Aber das ist, also sobald das gut gemacht ist und ordentliche Redaktion oder Sunday Driver, schöne Bilder. Also ich kann dem auch absolut was abgewinnen. Also einfach die Fotos sind einfach geil.
Ja,
ne?
Ja, vor allem, ich finde immer, das hilft halt auch dieses ganze Autoleidenschaftsthema auch so ein bisschen in die jüngeren Generationen zu bringen. Gerade so ein Sunday Driver Magazin. Ich sag mal, wir sind ja so eher so in dem mittleren Altersbereich, was jetzt das Thema Oldtimer, Youngtimer angeht. Aber ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen verschieben wird. Und da kommt halt einfach auch nicht so viel nach. Und wenn das Angebot nicht ein bisschen, ich sag mal, cooler wird, dann bricht einem das weg. Und ja, das wäre halt schade, ne? Und du siehst das jetzt schon an den Autos aus den 50er, 60er Jahren, wo die Preise so langsam runtergehen, weil ein 30-Jähriger, der so ein bisschen zu Geld gekommen ist, der kauft sich kein Auto, Baujahr 58, da hat er gar keinen Bezug zu.
Der kauft sich vielleicht... Nee, man kauft immer, das, da haben wir schon oft drüber geredet in unserem Podcast hier, ja. Das ist ganz klar zu sehen, auch auf solchen Orten. Ich bin ja viel auf Oldtimer-Messen gewesen, beruflich eben auch, also eigentlich fast jede, die es so gibt irgendwo. Jetzt mal ein paar, also Goodwood Revival ist eine Ausnahme, weil das einfach auch ein Ausnahme-Event ist, aber so die klassischen Oldtimer-Messen, Techno-Klassiker, Retro-Klassik oder Bremen-Klassik oder wie auch immer so, oder auch in Paris, man kauft sich schon, wie du sagst, also irgendwann ist man finanziell so okay, dass man sagt, okay, jetzt kann ich mir ein zweites Auto holen, jetzt hole ich mir mal mein Traumfahrzeug. In der aktuellen Autobild ist übrigens auch drin ein Artikel, wo sie ihre Familienautos wieder kaufen oder ihre Autos, also schon mal Autos, die sie schon mal besessen haben, wieder kaufen, ist hier ein Artikel drin. Das beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Also das, was man irgendwie cool fand als 15-, 16-Jähriger, und was man als 18-Jähriger dann noch nicht drin war, das holt man sich dann halt als Mitte-30-Jähriger. Und deshalb gibt es da eine ganz starke Verschiebung. Für uns ein bisschen irritierend, weil also so ein 2er Golf oder ein 190er, ne, Baby-Benz, 850i oder der 850, ne, BMW, das sind ja alles Autos, die im ersten Moment für uns gar keine Oldtimer sind im eigentlichen Sinne, weil das ja total moderne Fahrzeuge sind. Manchmal auch nicht ganz so, also 3er Golf, manchmal auch qualitativ mit einem Fragezeichen versehen, ne? Oder eher 129, sagtest du gerade, ne? Also nicht wegen Qualität, sondern wegen Alter. wobei der wird kommen, ne? Also der wird immer beliebter werden. Der wird nochmal richtig durch die Decke gehen.
Also,
ganz sicher. Also aber was ich sagen wollte, ist halt, also das sind dann keine richtigen Oldtimer mehr für unser Begriff, aber für natürlich Leute, die jetzt 15 Jahre jünger sind als wir, oder sind ja schon ja 15 Jahre jünger, dann ist das eine andere Wahrnehmung.
Naja, wenn du dir, und das sehe ich ja durch den Johannes, wenn du dir Ende der 90er einen Zweier Golf gekauft hast, um den so ein bisschen zu tunen, und der war gerade so in dem Feld, was erreichbar war, dann sind das ja Leute, die sind jetzt auch alle Mitte 40, die Autos sind inzwischen allen, wenn sie wollen, H-Kennzeichen. Ja. Und auch ein Dreier-Golf VR6 hat inzwischen Preise erreicht, wo ich gar nicht wusste, wo die inzwischen stehen. Und das ist eine riesen Community. Und da ich glaube, dass dieses Autothema generell ja nicht mehr so ganz unkritisch gesehen wird, ist es, finde ich, immer wichtig, dass das nicht mehr in so verschiedenen Boxen gedacht wird, sondern wir haben alle so eine gleiche Leidenschaft. Und als ich angefangen habe, Auto zu fahren, da war das auf Oldtimer-Treffen echt so, wenn du da mit einem Strich 8 hingefahren bist, da wurdest du von dem einen oder anderen halt auch gar nicht ernst genommen. Ja? Dann musstest du schon 450er haben. Also das war wirklich, ich sag mal, da ging es schon um das, was du da auch auf den Platz stellst. Und das aufzubrechen und auch zu sagen, fahre ich halt mal mit so einem alten Cayenne dahin, einfach nur, weil es lustig ist, aber weil es irgendwie auch das Autothema ja irgendwie interessanter macht und die Vielfalt irgendwie zeigt, finde ich halt spannender. Und ich habe dadurch immer gelernt, guck dir erst die Leute an und nicht erst das Auto, ja, weil auch der schönste 911 heißt nicht, dass das jetzt der coolste Typ ist, der den fährt, sondern der hat vielleicht ein ganz anderes Thema, warum er sich den gekauft hat. Also ich mag das Hobby nach wie vor und finde es schön, dass das diese Vielfalt noch abbildet.
Und da frage ich mich jetzt, warum ich mir einen Grand Wagoneer geholt habe.
Finde ich super. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das im Podcast ja auch schon mal gehört, dass du einen hast. Und das wäre so ein Auto, wenn ich es mich trauen würde, also genug damit auskennen würde und der nicht so riesengroß wäre. Also top.
Das ist der Cayenne. Zum
Wrangler habe ich es schon mal gebracht.
Das ist der Cayenne der Amerikaner.
Der Cayenne ist ja gleich groß, würde ich sagen. Na. Also der wirkt nur bulliger, weil der eckig ist. Aber von den Abmessungen her ist der bestimmt wie ein Cayenne. Würde ich behaupten.
Ja, aber den Cayenne kannst du halt auch mal draußen stehen. Das würde ich beim Wagoneer mir schon wieder, das wäre schon wieder ein Auto, was immer in der Garage stehen würde bei mir. Also das.
Ja, im Moment ist er beim Doktor.
So.
Ja, gut, da sind sie alle irgendwann mal. Aber ich kann es nur unterstreichen, was du gesagt hast. Die Erfahrung, die du gemacht hast vor ein paar Jahren, dass man da noch schräg angeguckt worden ist, wenn du zu bestimmten Oldtimer-Clubs oder Veranstaltungen gegangen bist, weil du halt nicht das adäquate Fahrzeug in deren Augen hattest. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass sich das komplett gedreht hat aus einem ganz einfachen Grund. Denen fehlt der Nachwuchs. Die müssen viel progressiver auf den Nachwuchs zugehen, weil sonst haben diese Clubs, haben diese Treffen gar keine Chance mehr, dann halt in der Zukunft zu bestehen. Und das finde ich halt so schön, dass man wirklich sagen kann, mittlerweile auf jeden Topf passt ein Deckel. Du findest, egal was für ein Auto du hast, wenn du ein älteres Auto hast, findest du immer irgendwo Gleichgesinnte, die dich halt in ihrem Kreis aufnehmen. Und das war mit Sicherheit in der Vergangenheit nicht so. Das kann ich auch so bestätigen.
Also damals, vor 20 Jahren hat auch keiner von Youngtimern gesprochen. Nee. Da gab es immer nur Oldtimer und das andere waren Gebrauchtwagen. Genau. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren noch den Begriff Future Classics noch dazu. Ich finde das auch gut. Ja, damit kannst du halt eben sagen, wenn du ein Calibra hast, obwohl das ist ja schon ein Youngtimer, oder noch was Neueres und einfach Spaß an Autos hast, dann gehörst du irgendwo auch dazu. Und das ist, finde ich, auch richtig.
Genau, es ist ja
ein Calibra kann schon H-Kennzeichen haben. Opel Calibra
könnte schon ein H-Kennzeichen haben.
Ja, genau. Ja, die gibt es schon 30 Jahre, weil ich hatte einen E30 damals, der ist auf jeden Fall schon ein Klassiker und dann ist, glaube ich, der Calibra gerade so rausgekommen, also der müsste so auch an die 30 Jahre dran sein, ja.
Also das, was verbindet, ist die Leidenschaft.
Wobei der moderner wird.
Eben, ja. Genau. Und
als jeder soll fahren, was er will, das ist doch am schönsten. Und dann kommt auch Vielfalt und Vielfalt macht in dem Fall auf jeden Fall auch Spaß, ne? So.
Ja, genau.
Punkt. Vielfalt. Ich greife das mal auf. Wir haben ein weiteres Magazin, was wir hier noch nicht besprochen haben. Und mich würde mal interessieren, ob ihr das überhaupt kennt, weil ich kannte es nicht. Und als ich habe nicht so einen tollen Kiosk wie du in Göttingen. Ich muss zur Tankstelle gehen und die hatten nicht so viel Auswahl, waren 3 Tankstellen gestern. Und dann bin ich aber über das Magazin gestolpert und da dachte ich mir, das musst du nehmen, einfach weil wir es noch nicht hatten. Und zwar Gasoline. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Amerikanische
Cars. Genau. Car and Bike Magazine kostet nur 4,90 €, fand ich schon mal sehr interessant, preislich. Ja. Und ist die Ausgabe Dezember, Januar 24, Nummer 6. Das heißt, müsste dann wahrscheinlich jetzt bald ein neues, eine neue Ausgabe kommen. Und da muss ich wirklich sagen, da gab es nicht einen Artikel, den ich gut fand. Ich fand die alle gut. Also ich bin auch noch nicht komplett durch. Aber wer ein bisschen was über amerikanische Fahrzeuge aus den 70er, 80er Jahren dazulernen möchte und seinen Horizont erweitern möchte, der ist da bestens aufgehoben. Das sind auch alles Fahrzeuge, die ich nicht kenne, also wo ich wirklich die Namensbezeichnung auch nicht kannte. Ich weiß, was ein Dodge Charger ist, aber ich kannte jetzt keinen Midnight Special oder dann haben sie hier America's Most Wanted, ein Oldsmobile Cutlass Saloon. Also alles Fahrzeuge, die ich nicht kenne. Das Einzige, was ich kenne, und das ist auch der Artikel, auf den ich jetzt hier eingehen möchte kurz, ist der Chevrolet G20. Sagt er euch was?
Ah, ja, ja.
Okay, dir sagt das was, gut. Eigentlich, wir kennen den alle. Ich sag auch, Lars, du kennst den auch.
Ja, ich kenne ihn mit Sicherheit.
Das A-Team.
Genau, das A-Team, richtig. Und da geht es auch A-Team. Direkt um wie sagt man, eine Recreation, ein Nachbau, der hier dann in die Händen eines Deutschen gekommen ist, der in Niedersachsen lebt. Und der hat diesen Bericht offensichtlich geschrieben, wie originalgetreu
also dieses Fahrzeug Wagoneer,
nachgebaut
wenn worden ist. Wenn der Wagoneer der amerikanische Cayenne ist, dann ist das ja der amerikanische VW-Bus.
Definitiv. Definitiv. Mhm. Es ist schön geschrieben in dem Artikel, da geht es halt darum, dass in den Zeiten der 80er, wo diese Serien wie Knight Rider, wie A-Team so publik geworden sind, dass die ja immer was Positives ausgestrahlt haben. Das waren ja immer die Guten, die sich für die Menschheit eingesetzt haben. Und in dem Bericht wird so schön beschrieben, dass dieses Auto eigentlich exemplarisch für das Schlechte bei den Menschen steht. Zum Beispiel, wenn du den als weißen, fensterlosen Van hast und Kinder damit anlockst, dass sie Süßigkeiten oder kleine Tiere halt bekommen, wenn sie mit in den Van einsteigen. Also der Artikel war so schön geschrieben, der erinnerte mich sehr stark an das Sunday Driver Magazine. Sehr okay. Schwarz vom Humor, fand ich sehr, sehr cool. Und man lernt ein bisschen über dieses Fahrzeug was.
Ich habe in meinem Bekanntenkreis beruflicher Natur jemanden, der den hat, auch als A-Team-Fan, als A-Team so umgebaut. Und er war mal vor vielen Jahren, das ist schon bestimmt 10 Jahre her, mindestens 10 Jahre würde ich sagen, hat er einen Messestand gehabt auf der Retromobil in Paris, wo er den mitgenommen hatte, hingestellt hat auf seinen Messestand. Also der hat neben dem, dass er Lederpflege und Produkte und so weiter von mir verkauft hat, eben auch Autopflegeprodukte und so verkauft. Und er hatte dann für 2 Tage tatsächlich den Hübschen. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ich habe gerade schon überlegt die ganze Zeit.
Vom A-Team?
Babyface. Ja, vom Ace. A-Team. Ich glaube, er wird auch Babyface
Face. Genannt.
Face, genau.
Face, genau. Face war 2 Nachmittage für Autogrammstunde da. Also der hat auch Face gebucht tatsächlich. Der war dann 2 Nachmittage da. Der musste ihm damals den Flug bezahlen. Er wollte ein bestimmtes Hotel haben und also so wie man sich das vorstellt. Also es war eine Katastrophe eigentlich. Und dann mein Handelsvertreter war auch nicht so ganz dem englischen Firmen und Face hat überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Also der hat einfach sein amerikanisches Englisch da rausgehauen und es war ein Riesentumult am Stand. Also die Leute fanden das mega, dass der da ist, aber das Drumherum war schon, wie man sich das vorstellt. Also nur bestimmtes Wasser wollte er haben und es musste dieses Hotel sein, also eine Hotelgruppe, keine Ahnung, irgendein amerikanisches wahrscheinlich. Ich weiß das nicht mehr ganz genau, weil das schon ein bisschen her ist. Ich war in erster Linie mit dem Übersetzen beschäftigt, von daher war das okay. Ich habe mir das noch mit einem anderen Kollegen, der sehr gut Englisch redet, auch geteilt, diese Übersetzungstätigkeiten, weil der hat einfach mal so gar nicht, also der hat einfach so losgeredet, war ihm völlig Banane, dass der Franzose kein Englisch kann, das war ihm völlig egal.
Aber
das habe ich noch so, also das ist mal das, wenn das Auto kommt, dann fällt mir immer diese Story ein, weil die ein bisschen skurril war, aber irgendwie auch cool und es hat und Face hat auf jeden Fall echt super viele Leute angelockt. Gerechnet hat sich es aber natürlich nicht, ne? Sondern aber es war aber sein
Jugendtraum. Fällt mir ein, der
Jugendtraum.
Dirk Benedict heißt der nämlich. Das, jetzt ist mir das auch wieder eingefallen. Und zwar, es gibt doch von Peter Torwart die Una-Trilogie, angefangen mit Bang Boom Bang, ja. Also legendäre Filme. Und der dritte, Goldene Zeiten, der ist am wenigsten bekannt. Und da ist genau das Gleiche. Da wird in dem Film dieser Dirk Benedict als der, ja, als, als US-Star eingeflogen. Und genau was du gerade sagst, so wird er dann dargestellt. Also sprich, macht nur Ärger, kostet Geld, alle sind am Verzweifeln. Aber ich find's noch spannender, dass der in Wirklichkeit ja anscheinend auch so ist, so wie du jetzt berichtest.
Ja, der war schon, also war jetzt keine Komplettkatastrophe, aber der war auf jeden Fall kein Easy Cookie, weißt du? Also der war nicht, der wollte auch nur bestimmtes Essen haben und dann in Frankreich, in Paris war viel Spaß, ne? Und wie gesagt, das ist schon 10 Jahre her, hat auch über den Kaffee gemeckert und so weiter. Und ja, so, also es war schon so, er war jetzt nicht super unangenehm, aber er war schon anstrengend. Also so, das muss ich so, ich will jetzt nicht in ein zu schlechtes Licht, aber er war schon aber auch schon, er ist ja schon auch ein bisschen älter. Also manchmal ist es ja auch so, dass man einfach dann auch ein bisschen, also einige Menschen, wenn sie älter werden, werden ja unflexibler. Und so, und eigentlich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum er diesen Auftrag angenommen hat, aber das, er ist halt rübergeflogen und hat eine Tagespauschale gekriegt, die nicht ohne war, und seine Extrawünsche, halt seine Liste, die er da hatte.
Jetzt muss ich mal fragen, heißt dein Bekannter Adalbert?
Nein.
Okay, weil der den Text geschrieben hat, heißt Adalbert, und das Auto ist auch signiert von allen 4 Schauspielern, also Mr. T, Dirk Benedict, George Peppard und Dwight Schultz. Das sind nämlich die 4 Schauspieler, die das A-Team dargestellt haben.
Gebildet haben, ja.
Also sehr, sehr cool.
Aber Face ist doch immer eine weiße Corvette C4 gefahren mit so einem roten Streifen, meine ich. Und die sah schon ziemlich gut aus.
Da weißt du mehr als ich. War Face nicht auch
doch,
beim
der ist
Traumschiff?
Corvette gefahren.
Face war beim Traumschiff? Nee, das ist
Sascha Hehn.
Ach, Sascha, nee, nicht das deutsche Traumschiff, das amerikanische, dieses amerikanische Traumschiff.
Es gibt ein amerikanisches Traumschiff.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie das heißt.
Loveboat.
Und da war er doch auch dabei, oder? Ich glaube, da war Face auch
Das
dabei.
Entzieht sich meiner Kenntnis.
Egal.
Weiß ich nicht.
Aber ich finde es halt...
Aber wir haben mal, ich hab mal über die Firma ein 2er Golf Cabrio in Weiß, haben wir mal aufbereitet und verlost, ja. Mhm. Und das war die Sascha Hehlen Edition. Da war tatsächlich rechts und links, als wir den gekauft haben, stand rechts und links Sascha Hehlen Edition drauf. Gab es natürlich nie. Aber die Vorbesitzerin natürlich fand das irgendwie cool. Ja, genau.
Dann haben wir einen weißen, dann waren wenigstens die Türen unbenutzt, weil er ist ja immer reingesprungen.
Ich so wollte gerade sagen, es muss eine charakteristische Delle oben auf der Tür gewesen sein, wo er immer mit dem Fuß raufgetreten ist, damit er ins Auto reinspringen konnte.
Aber das ist eine wahre Sascha Hehlen Edition.
Bist du dann auch so geschmeidig ins Auto eingeglitten? So reingesprungen?
Wir haben das, das gibt's auf Video. Aber ich bin, ja.
Verlinken wir das mal in den Shownotes.
Ich bin ja doppelt. Ich muss mal gucken, ob ich das Video finde. Ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich teilen will. Und ich weiß auch nicht, ob die Welt das sehen will, weil ich bin ja. Dann, also gerade zu dem Zeitpunkt war ich ja deutlich
kräftiger. Sahst du nicht so aus wie Sascha Hehn, okay. Aber ich finde es halt sehr cool, um nochmal ganz kurz auf diese Zeitschrift zurückzukommen. Auf der einen Seite Fahrzeuge, die ich überhaupt nicht kenne, dass man die erstmal kennenlernt. Mhm. Und auf der anderen Seite dann aber sowas aus der Kindheit hier drin zu finden, wo jeder einen Bezug dazu hat. Also du wusstest, Sascha, ja auch sofort, als ich gesagt habe, Chevrolet G20, dass es halt dass der Van vom A-Team halt sein muss. Und jeder kennt das, jeder kennt dieses Auto. Das ist sehr, sehr cool. Und was
ich muss dazu sagen, letzten Sommer hatte ich mal kurz meine Frau so weit, dass sie gesagt hat, das wäre doch auch mal ein ganz interessantes Auto, um damit irgendwie Urlaub zu machen. Und das habe ich natürlich sofort aufgegriffen und gesagt, klar, dann gucken wir uns mal welche an. Da haben wir uns auch wirklich welche angeguckt. Und ich muss sagen, da lernst du nicht nur spannende Autos, da lernst du auch spannende Typen kennen. Ne? Weil die US-Car-Szene, auch für solche Autos, die ist schon echt speziell. Und das wirst du wahrscheinlich mit dem Wagoneer ähnlich sagen können.
Und du wirst wahrscheinlich einen etwas höheren Spritverbrauch haben als beim Cayenne. Der wird wahrscheinlich sparsam dagegen sein.
Ich weiß es nicht. So weit sind wir nicht gekommen. Ich finde die Autos aber nach wie vor, muss ich sagen, echt spannend.
Das glaube ich auch. Also auch in Anbetracht dessen, dass ich ja einen V8 mit 5,9 Liter habe. Also wenn man das auch nochmal gegenrechnet, ich glaube, der Cayenne wird da ganz gut mithalten.
Und den großer Durst.
Weil der nicht so viel Hubraum, also auf den Hubraum runtergebrochen. Das ist wahrscheinlich ein 3 Liter, den du hast, ne? Ein 6, V6, 3 Liter?
4,5 und 3,2. Also einen V8 und einen V6. Und der V6 mit dem 3,2 Liter Motor, der ist wirklich noch verhältnismäßig sparsam. Vor allem mit Handschaltung und allem geht das.
Also Handschalter auch noch, okay.
Sehr ja, cool. Eine Sache wollte ich noch zu der Zeitschrift sagen, dann bin ich auch durch. Die haben mehrere Berichte von Museen, die sie in Amerika besucht haben.
Ja.
Was ich sehr, sehr spannend finde, weil wir haben ja auch uns immer wieder über Museen unterhalten. Wir waren ja auch mal in einem der schönsten Museen, das Schlumpfmuseum in Frankreich, das Bugatti-Museum. Hier wird halt auch über Museen berichtet und da gibt's eins, finde ich sehr, sehr cool. Das würde mich interessieren, ob es das jetzt noch gibt. Das ist nämlich in Los Angeles. Und da werden Prototypen gezeigt. Allerdings sind die Prototypen auch alle schon über 30 Jahre alt.
Ja, das gibt's.
Und das fand ich sehr, sehr cool. Das ist das, wie heißt das? Das Peterson Automotive Museum in Los Angeles, Kalifornien. Und ja. Die Studien, die da gezeigt werden, teilweise kannte ich die auch noch. Also zum Beispiel ein Cadillac Supersportwagen, der heißt Cien mit einem V12 Saugmotor drin. Das fand ich cool, das nochmal zu sehen. Auch hier vom Ford GT, die Vorläufer sozusagen, GT90 ist hier drin. Das ist ein sehr, sehr spannender Bericht und vor allen Dingen halt zu sehen, dass diese Fahrzeuge, die sehr futuristisch alle anmuten, doch alle schon Oldtimer mittlerweile sind. Also wenigstens Youngtimer, wenn nicht Oldtimer. Kann ich.
Ja, das Museum gibt's. War ich schon mal da, bin ich reingekommen, weil geschlossen war.
Ach, verdammt.
Falsche Uhrzeit, genau. Das war auch so ein Spontan-Ding. Aber was ja die Amerikaner wirklich können, ich war jetzt letzte Woche in den USA auch beruflich und hatte aber einen Tag Zeit, da waren wir im Kennedy Space Center, weil wir gehofft haben, dass wir einen SpaceX-Start sehen können, der dann leider verschoben wurde auf den nächsten Tag, wo ich halt leider nicht mehr da war, deshalb konnte ich den nicht sehen. Aber das Museum, was dazu gehört eben, wenn man den Eintrittspreis ignoriert, weil das ist schon eine Aufgabe für eine Familie, muss ich sagen. Also es ist teuer, ne? Aber was, wie die es machen und was da so geboten wird und wie das aufbereitet wird und so, das können die echt, echt gut. Das ist schon, und das ist auch immer bei Automuseen. Also ich war mal in der Nähe von New York, war ich mal in so einem Automuseum, da war dann auch eine Sonderausstellung, James Bond Autos. Das machen die einfach mega. Das machen die echt gut.
Hast du, Sascha?
Aber in Deutschland habe ich auch noch nicht alle gesehen.
Sascha, hast du irgendwie ein Museum, was du empfehlen kannst, wo du sagst, wenn man mal in der Nähe ist, sollte man sich das anschauen als Automuseum? Oder ist das etwas, was du noch gar nicht so auf dem Schirm hattest?
Doch, aber jetzt, wo du mich spontan fragst, ob jetzt zu sagen, das lohnt sich, müsste ich nachdenken. Fällt mir jetzt auf dem ersten Nachdenken nichts ein, was ich dir jetzt direkt sagen kann. Ich bin jetzt auch nicht so der Automuseumsbesucher. Ich finde es immer schön, bei Veranstaltungen zu sein, wo du die Autos auch in Bewegung siehst oder zumindest mal hören kannst. Ich mag es vor allem nicht, wenn du in so Automuseen bist, wo die dann schon, ich sag mal, so viereckige Reifen haben, weil du siehst, die stehen da schon 10 Jahre unbewegt auf so einer Kiesfläche rum. Darum,
das ist also VW-Museum in Wolfsburg, aber das wird jetzt neu gemacht.
Ja, also.
Aber da gibt es auch ein paar coole Autos. Also da gibt es den allerersten Samba zum Beispiel oder den allerersten Käfer mit Erstlack noch zum Beispiel. Und so, die haben ein paar coole Autos, wenn man sich ein bisschen, wenn man das Ambiente ignoriert, dann hat man viel Freude, weil das unglaublich interessante Autos
sind. Ja, das Ambiente ist jetzt auch nicht so schlecht, aber wenn du mal im Elsass bist, dann gehst du in das Schlumpfmuseum, hat jetzt nichts mit den kleinen blauen Figuren zu tun, sondern die Gebrüder Schlumpf, zwei Großindustrielle haben heimlich Bugattis gesammelt, heimlich deshalb, weil das Unternehmen ist irgendwann pleite gegangen und sie haben die Autos versteckt.
An der Sammelsucht.
Haben eine Sammelsucht gehabt, ja. Und dadurch haben sie aber die größte Anzahl an Bugattis zusammengetragen, die es weltweit gibt. Und wir beide waren da letztes Jahr und da ist mir, ich habe die Kinnlade nicht mehr hochbekommen. Das war unglaublich, dieses Museum. Lars kannte das schon, aber das nochmal an der Stelle ein Tipp von unserer Seite.
Ja, aber da sind so viele Autos da drin, die sind wirklich so wie auf einer Perlenkette aufgereiht, eine Reihe nach der anderen. Also ist gar nicht unbedingt schön in Szene gesetzt, wobei das Gebäude ist das ehemalige Industriegebäude. Also das Industriegebäude ist eben auch ganz cool. Das ist kulturelles Erbe gewesen. Also der Staat hat entschieden, dass das nicht versteigert wird, um die Schulden zu bezahlen, sondern dass hier Kulturgut ist und dass das aufzuheben ist, und hat das dann enteignet quasi und hat dann also alle Autos gesichert und auch das Gebäude und hat daraus ein Museum gemacht. Also das hat der Staat gut gemacht, finde ich. Und das ist ein sehr, sehr sehenswertes. Ich glaube, es ist auch das größte Automuseum, was es gibt in Europa, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Aber die schiere Anzahl an Fahrzeugen ist gigantisch. Und es sind nicht nur Bugattis da, da sind auch ganz viele Ferraris und ein paar Porsche und auch irgendwelche, was war da, eine C4 oder so umgebaut zum Zweisitzer oder so, so eine Art Smart oder sowas.
Genau, die haben natürlich auch französische Autos da gehabt, von Prototypen über Studien. Also wirklich sehenswert, und da kann man den ganzen Tag drin verbringen. Also nicht verkehrt.
Und gestern waren wir ja am Trabi-Museum, sind aber nicht reingegangen. Wir beide, haben uns ja in Berlin am Zimmerstraße. Aber weil wir waren gegenüber bei den in einem Cappuccino-Laden, Cappuccinisten.
Espressionisten, jetzt machen wir hier auch noch Gleichwerbung.
Nee, wollte ich bewusst machen, weil ich habe dann auf dem Heimweg einen Kaffee getrunken und habe überlegt, ob ich die 86 Kilometer nochmal zurückfahre, weil der einfach um so viel besser ist. Also wenn jemand was richtig gut macht, kann man es ja auch mal erwähnen, oder?
Das kann man auch
erwähnen. Das können die. Ja, also dann Cappuccino holen, dann Trabis angucken und dann nochmal ein Cappuccino.
Apropos
holen.
Richtig gut machen und erwähnen. Du machst jetzt hier eine super goldene Brücke zum Schluss. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann kommentiert gerne, abonniert uns, lasst die Glocke läuten, was auch immer das heißen mag. Wir jedenfalls bedanken uns ganz herzlich bei dir, Sascha, dass du heute unser Gast warst. Wir hoffen, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und
absolut, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für deinen Input. Das schreit auch so ein bisschen nach, nicht nur ein bisschen, das schreit nach einer Fortsetzung. Wir können auch gerne mal deinen Kompagnon mit einladen. Dann machen wir hier 2 gegen 2. Das mal als Vorschlag. Auf jeden Fall von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Und ich gebe jetzt mal ab an Lars, bevor wir dir das letzte Wort dann geben.
Ja, ich auch vielen, vielen Dank. Schön, dass du das Walter Magazin hier mit reingebracht hast. Immer mal wieder eins gewesen, was ich in der Hand hatte und auch vorstellen wollte. Jetzt ist es endlich auch in unserer Reihe drin, hat es auch verdient. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg mit den Cayennes und allen anderen Projekten auch und weiterhin mit dem Maschinenhort viel Erfolg. Und dann, ja, Johannes soll sich noch ein bisschen zurückhalten, dass er erst die 1000 Kilometer voll hat, damit er nicht sein eingefahrenes Auto gleich wieder. Ne? Das ist ja immer wichtig, dass er sich da dran hält. Nee, also schöne Grüße. Und,
richtig im Haus.
Ja, die letzten Worte an unseren Gast Sascha vom Maschinenhort.
Ja, vielen Dank euch und danke auch für die Gelegenheit, hier mal ja auch ein Magazin vorstellen zu dürfen. Ich finde es einfach klasse, wenn du wie so ein Walter-Magazin, dass du hinlegen kannst, immer mal wieder zur Hand nehmen kannst, ein bisschen drin blätterst. Ist ein schöner Ausgleich zu allem, was wir so auf unseren Handys jeden Tag so konsumieren. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich höre euren Podcast ohnehin sehr gerne und freue mich auf die nächsten Folgen. Ich kann zum Teil auch die Stimme von Johannes ganz gut nachmachen. Also im Zweifelsfall kann ich ihn auch ersetzen, falls er keine Zeit hat. Das wird fast niemand merken. Wir ergänzen uns da ganz gut. Und sage ganz herzlichen Dank und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
Wir uns auch. Vielen Dank.
Manchmal will das Outro nicht so wie ich. Der Rückspiegel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ah, da ist er jetzt.
Tschüss.